Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Willkommen, willkommen zurück zu unserem Podcast Schwestern in Zion. Wir lesen diese Woche Lehre und Bündnisse 12 bis 17, Joseph Smith Lebensgeschichte, die Verse 66 bis 75. Und den kleinen Zusatz Stimmen der Wiederherstellung, Zeugen des Buches Mormon. Aber hauptsächlich die Schrift natürlich. Und wir starten wie immer mit einem kleinen geschichtlichen Überblick. Der erste Abschnitt, mit dem wir anfangen, Abschnitt 12, ist geschichtlich nicht so richtig einzuordnen. Wir wissen nur, dass diese Offenbarung im Mai 1829 gegeben wurde an einen gewissen Joseph Knight. Dem sind wir noch nicht über den Weg gelaufen bisher. Aber Joseph Knight Senior und Polly Knight, die Frau von ihm, waren sehr treue Freunde von Joseph Smith. Sie waren mit die Ersten, die Joseph Smith geglaubt haben, die nicht seine eigene Familie angehört haben. Und Joseph hatte für Bruder Knight schon mal gearbeitet, im Jahr 1826, zu der Zeit, als er ja gerade versucht hat, Emma für sich zu gewinnen. Da hatte Joseph für ihn als Tagelöhner einfach gearbeitet. Und Bruder Knight vertraute Joseph so sehr, dass er ihm sogar sein Pferd und seinen Wagen ihm mal geliehen hatte, um nach Harmony zu fahren und dort Emma zu besuchen. Außerdem war Joseph Knight einer der Menschen gewesen, die auf Joseph Smith gewartet hatten, als dieser die Goldplatten am 22. September 1827 endlich von Moroni bekommen hatte. Und genau, er wartete eben mit der Familie von Joseph auch beim Haus und hat ihn immer wieder unterstützt. Außerdem hat Joseph Knight Joseph Smith finanziell unterstützt, während Joseph Smith das Buch Mormon übersetzte und ja, eben nicht viel arbeiten konnte. Und eben im Mai 1829 empfing dann Joseph wahrscheinlich auf Ersuchen des Joseph Knights eine Offenbarung, die wir eben in Lehre und Bündnisse 12 heute finden. Wir werden auch in Zukunft noch ein bisschen was von der Familie Knight hören. Ab Kapitel 9 in Buch Heilige werden wir wieder mehr darüber lesen. Außerdem im Mai 1829 haben wir Joseph und Oliver, die im Buch Mormon im dritten Nephi von den Ereignissen um den Tod Jesu Christi lesen, beziehungsweise das übersetzen, und lesen, wie Jesus von der Taufe spricht und Männern damals die Vollmacht zur Taufe gegeben hat. Sie gehen zusammen in einen Wald. Das ist ein sehr wichtiges Thema für Joseph, weil Joseph wurde selbst nie getauft und auch sein ältester Bruder Alvin, der schon gestorben ist zu diesem Zeitpunkt, wurde auch nie getauft. Und viele Prediger und Gläubige damals haben der Familie Smith gesagt, dass Alvin halt verloren ist, weil er nie getauft wurde. Also gehen Joseph und Oliver in einen Wald und beten um Offenbarung zu diesem Thema. Und sie bekommen auch eine Antwort, aber nicht einfach eine normale Offenbarung, sag ich mal, sondern sie haben eine Vision. Johannes der Täufer erscheint ihnen und überträgt den beiden das aaronische Priestertum. Danach gehen sie in einen nahegelegenen Fluss, taufen sich gegenseitig, so wie Johannes der Täufer ihnen das gesagt hat, und ordinieren sich gegenseitig zum aaronischen Priestertum. Während der letzten Wochen und Monate hatte Oliver Cowdery mit einem anderen jungen Mann namens David Whitmer Briefkontakt gepflegt. Die beiden hatten sich damals in Fayette in New York angefreundet, als Oliver noch als Lehrer gearbeitet hatte und bei den Smiths gewohnt hatte. Und Oliver erzählt dem David von Joseph Smith und von dem Werk, von der Übersetzung. Und er zitiert sogar aus der Übersetzung, bis Oliver in einem Brief zu David sagt, dass der Herr will, dass David ihn, also Oliver selbst, Joseph und Emma aus Harmony nach Fayette holen soll. Und dass sie bei David wohnen sollen. David, der muss schon echt ein Zeugnis gehabt haben, dass Oliver wirklich mit dem Herrn zusammenarbeitet. Und ja, dass Joseph Smith wirklich, dass das wirklich das Werk des Herrn ist. Also wenn mir jemand einen Brief schreibt und sagt, ja, hol mich mal bitte aus, was weiß ich, wie viele Kilometer weit weg ab. Jemanden, den ich halt nur durch einen Briefkontakt kenne. Und lass mich bei dir wohnen mit meiner Familie. Also da muss man schon echt ein Zeugnis, finde ich, oder großes Vertrauen haben in diese Person. Also es ist... zeichnet eigentlich den David aus, finde ich, und die Familie Whitmer sowieso, denn die ganze Familie Whitmer berät sich, das sind zwei Eltern und acht Kinder, und sie willigen ein, denn sie wissen, dass man den Smiths in Harmony nicht besonders wohl gesonnen ist mehr, und David will sich direkt auf den Weg machen, also direkt am gleichen Tag, aber Davids Vater erinnert ihn daran, dass es eigentlich noch zwei Tage Arbeit gibt, die erledigt werden müssen von David, und er sagt, David, bete doch darüber, was du tun sollst. Ob du direkt fahren sollst oder sollst du erst die Arbeit verrichten. Und David tut das, er betet und hat das Gefühl, dass er erst das Feld zu Ende pflügen und pflanzen soll. Am nächsten Morgen geht er auf das Feld, um anzufangen. Und er merkt, dass 2,5 Hektar von 8, die er pflügen musste noch, über Nacht bereits gepflügt worden sind. Und der Pflug, der steckt einfach in der Erde, bereit, einfach weiter benutzt zu werden für ihn. Aber ein bisschen was muss selber noch gemacht werden. David macht sich also schnell an die Arbeit, pflügt die restlichen 5,5 Hektar und macht sich dann auf den Weg nach Harmony. Nach dem Umzug ist es bei den Whitmers ziemlich voll. Die haben nur ein kleines Haus und es gibt sehr viel zu tun. Die Mutter von David, Mary, hat wirklich alle Hände voll zu tun mit ihrer eigenen Familie. Wie gesagt, 8 Kinder, die zwar alle schon zwischen 15 und 30 Jahre alt waren, aber die wohnten alle in der Nähe und waren wohl auch regelmäßig zusammen, wie Familien das so sind. Hatten vielleicht noch irgendwelche Ehepartner dabei, Kinder, also es war wirklich viel. Und dann eben noch die 3 zusätzlichen Gäste. Und die Mary, die beschwert sich nicht, aber ihr geht langsam die Kraft aus bei all der Arbeit, die sie hat. Also und damals, es war ja wirklich keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, kein Elektroofen oder Herd oder so. Also da, das war wirklich Knochenarbeit. Und sie hat kaum Zeit, sich auszuruhen. Eines Tages ist sie in der Scheune und möchte die Kühe melken. Da taucht aus dem Nichts ein Mann auf mit grauen Haaren und mit einem Rucksack über der Schulter. Und Mary erschreckt sich total. Aber der Mann kommt auf sie zu und spricht sie an mit freundlicher Stimme. Und Mary fühlt direkt eine Beruhigung. Also sie beruhigt sich sofort, sie ist nicht mehr, hat keine Angst mehr oder so. Der Mann stellt sich vor mit den Worten, mein Name ist Moroni. Und er sagt, dass er weiß, dass diese ganze zusätzliche Arbeit sie total erschöpft hat und nimmt darauf den Rucksack ab, schnürt ihn auf vor den Augen von Mary und nimmt die goldenen Platten heraus. Er sagt, du hast sehr treu und sehr eifrig gearbeitet und gedient und es steht dir zu, dass du ein Zeugnis erhältst und dass dein Glaube gestärkt wird.
Wahnsinn, ne?
Ja.
So ohne dass sie fragen muss, ohne dass sie jetzt irgendwie offiziell ein Zeuge ist, aber sie darf das für sich, für ihre Stärkung erleben.
Ja, fände ich auch total so ein bisschen einfach nicht unter der Hand, aber einfach so im Stillen, ne? Also kein großes Tamtam oder so. Und auch sie macht kein großes Tamtam daraus, aber sie sieht eben die Goldplatten, sie darf sie auch in die Hand nehmen, sie darf die Seiten umblättern, sie darf die Schriftzeichen darauf sehen. Und als sie ganz am Ende angekommen ist, bittet Moroni, noch ein bisschen länger auszuhalten, die Last noch ein bisschen länger zu tragen, geduldig und treu weiterzumachen. Und er verheißt ihr, dass sie dafür gesegnet werden wird. Und im nächsten Augenblick ist er auch schon verschwunden. Der alte, grauhaarige Mann, wie es hier steht. Und Mary ist wieder allein. Und sie hat zwar immer noch viel zu tun, aber wir lesen, dass sie ihre Arbeit und dass sie diese Last, die sie hatte, nicht mehr bedrückt. Also das Joch wurde wirklich leicht gemacht.
Wie liebevoll, ne?
Ja, finde ich auch. Joseph kommt währenddessen gut voran mit der Übersetzung. Sie sind fast am Ende, aber es ist eben viel los im kleinen Haus. Und wenn er sich ärgert über Emma zum Beispiel, dann fällt es ihm schwer zu übersetzen, bis er um Entschuldigung bittet. Joseph bekommt während dieser Zeit auch eine Offenbarung für David Whitmer, um die David gebeten hat. Und Joseph und Oliver lesen auf den Platten von 3 Zeugen, die Platten sehen dürfen. Und Martin Harris, Oliver Cowdery und David Whitmer beknien Joseph sozusagen, diese Zeugen sein zu dürfen. Daraufhin werden die 3 und ganz besonders Martin Harris angewiesen, von Gott sich noch einmal zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Und die 4, also die 3 inklusive Joseph, gehen in den Wald und reihum beten sie, jeder nacheinander, die Platten sehen zu dürfen. Und das tun sie mehrmals, aber nichts passiert, bis Martin Harris sagt, dass er das Problem ist und sich zurückzieht, ein bisschen tiefer in den Wald geht, eine Weile entfernt. Anscheinend war es wirklich das Problem, denn kurz darauf erscheint wahrscheinlich Moroni, wir lesen ein Engel, wahrscheinlich war es Moroni, aber ich verspreche nichts.
Ohne Gewehr.
Ohne Gewehr, genau. Dieser Engel erscheint eben Oliver, Joseph und David und er zeigt ihnen die Platten, den Urim und Thummim, die Brustplatte, an dem der Urim und Thummim befestigt ist, den Liahona und das Schwert Labans. Währenddessen ist Martin nicht nur weggegangen, sondern er hat sich hingekniet und unentwegt um Vergebung gebeten und sich gedemütigt und gebeten, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass er auch ein Zeuge sein darf. Und nach einer Weile, die Vision ist vorbei und Joseph geht und sucht ihn und findet ihn und sie knien sich noch einmal gemeinsam hin und beten. Und da ist es tatsächlich soweit, da erscheint auch der Engel, auch Martin und Joseph nochmal. Und Martin darf alles sehen, alle Gegenstände und alle Seiten der Platten und so weiter, was die anderen auch gesehen haben. Also auch hier wurde den drei ein Wunsch erfüllt, den sie hatten, um auf unsere vorletzte Folge nochmal hinzuweisen. Der Herr berücksichtigt unsere Wünsche. Joseph ist extrem erleichtert, dass er nun nicht mehr der Einzige ist, der die Platten gesehen hat und gefühlt hat und von ihnen so richtig ein Zeugnis hat, also ein Zeuge ist für sie, dass er diese Last nicht mehr alleine tragen muss. Die Übersetzung wird auch schließlich beendet. Und ein paar Tage später geht Joseph mit 8 weiteren Zeugen, und zwar seinem Vater, seinem Bruder Hiram, seinem Bruder Samuel, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Jr. Whitmer, John Whitmer und Hiram Page, ein Schwager der Whitmer-Jungs, in ein Waldstück, und der Herr gibt Joseph die Erlaubnis, auch ihnen die Platten zu zeigen. Es kommt zwar kein Engel und sie sehen auch nicht die anderen Gegenstände, die die 3 Zeugen sehen durften, aber diese 8 Zeugen dürfen die Platten sehen, sie dürfen sie halten, anfassen, umblättern und so weiter. Also auch sie werden Zeugen, dass es die Platten wirklich gibt. Nach diesem Ereignis verlassen die 8 Zeugen den Wald, gehen nach Hause und Joseph bleibt noch ein bisschen allein zurück und Moroni erscheint ihm und nimmt ihm die Platten wieder ab. Also Moroni nimmt sie wieder zurück in seine eigene Obhut und damit ist die Übersetzung komplett beendet und abgeschlossen.
Mich berührt vor allen Dingen die Situation mit dem ganzen Hintergrundwissen, das wir in den letzten Wochen angehäuft haben dazu, um Martin Harris herum.
Ja.
Von dem Schreiber des Propheten über die Probleme mit seiner Frau, über die Ermahnungen des Herrn. Der Herr hat ihn einen schlechten Menschen genannt mit bösen Absichten und ihn mehrmals ermahnt, immer wieder umzukehren. Und auch an dieser Stelle war er am Ende noch nicht 100% bereit, die Platten zu sehen, hier einer der 3 Zeugen zu sein. Aber wie viele Möglichkeiten der Herr ihm gegeben hat, wie er doch sehen konnte, dass tief in ihm drin, auch wenn er noch nicht bereit war, der Glauben steckte, die Möglichkeit steckte, dass er dazu kommen kann. Und wir wissen nicht, was aus seiner Frau geworden ist oder wie die Beziehung der beiden da im Hintergrund weitergelaufen ist. Aber so oder so war das nicht einfach mit Sicherheit für Martin Harris. Und er musste da viel überwinden, aber der Herr sieht, was wir werden können und gibt uns immer die Möglichkeit umzukehren. Und das finde ich berührend irgendwie auch an dieser Situation und allem rund um Martin Harris. Mhm. Das macht es so wertvoll, auch mal die Hintergründe zu sehen, neben der reinen Lehre. Ne? Also auch diese Geschichte dahinter erkennen zu können. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben in der letzten Zeit und jetzt vor allen Dingen auch in dieser Woche, du hast sehr gut zusammengefasst, was so abgelaufen ist. Wir haben gesehen, dass die Wiederherstellung ihren Lauf genommen hat. Es ging jetzt viel um die Übersetzung des Buches Mormon. Aber jetzt in dieser Woche, wir hatten die Wiederherstellung des aaronischen Priestertums. Die Taufe wurde zurückgebracht. Die Bestätigung durch die 3 und dann die 8 Zeugen. Und in den nächsten Wochen wird es dann, und das bereitet das alles vor, um die Wiederherstellung der Kirche Christi als Organisation gehen. Wir sehen, dass alles vorbereitet wird, nach und nach. Ein großes Thema diese Woche sind natürlich die Zeugen fürs Buch Mormon. Und der Herr hatte auch diesen Sachverhalt, dass es Zeugen braucht oder dass es Zeugen gibt für bestimmte Dinge, auch schon dargestellt und schon erwähnt in Lehre und Bündnisse 6, Vers 28, sagt er. Und nun siehe, ich gebe dir und auch meinem Diener Joseph, da hat er mit Oliver Cowdery gesprochen, die Schlüssel dieser Gabe, die diesen geistlichen Dienst ans Licht bringen soll. Und durch den Mund 2er oder 3er Zeugen soll jegliches Wort bestätigt werden. Das ist also eine Ordnung, die hier erwähnt wird. Aileen hat das erwähnt, dass dieser Vorgang der Zeugen in Gang gebracht wurde, dadurch, dass sie im Buch Mormon bei der Übersetzung davon gelesen haben. Ich meine, es hat Moroni am Ende selbst gesagt, nachdem er auch Joseph Smith aus der Vergangenheit sozusagen angesprochen hat. In einem der letzten Kapitel kam dann auch die Erwähnung, dass es 3 Zeugen geben wird, irgendwie so um diesen Zeitraum. Genauso finden wir in der Bibel im Neuen Testament, in Matthäus 18, Vers 20, sagt Christus selbst, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hier spricht er jetzt nicht speziell von Zeugen, es geht hier so um diese Anzahl. Und deswegen ist das Thema Zeugen nicht nur hier in Lehre und Bündnis oder in der neuzeitlichen Kirchengeschichte ein Thema, sondern durchzieht die Schrift immer wieder. Das Wort Zeuge oder Zeugen ist natürlich auch ein Begriff, den wir aus anderen Bereichen im Leben kennen. Unsere Kinder haben gerade überall erst ihre Zeugnisse in der Schule bekommen. Da geht es mehr um Bewertung, aber auch eine Art Bezeugen ihrer Leistung. Wir können juristisch Zeugen sein oder es wird umgangssprachlich benutzt. Aber wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel eines Verkehrsunfalls anschauen, ist es eher so, dass relativ, auch wenn es oft benötigt wird, relativ negativ von Zeugen gesprochen wird. Also wir sagen zum Beispiel, dass Zeugen leider sehr subjektive Aussagen machen, dass es ungenau sein kann, woran Zeugen sich erinnern und dass die Menschlichkeit eines Zeugen hier ein Störfaktor sein kann. In der Kirche des Herrn haben wir überall das Wort Zeugnis, Zeuge, es kommt immer wieder vor. Wir lernen, dass der Heilige Geist ein Zeuge für die Wahrheit ist. Wir lernen, oder es steht vorne drauf, dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Wir geben Zeugnis bei den Fast- und Zeugnisversammlungen oder in anderen Rahmen, wo es angebracht ist, um unsere Überzeugung, unseren Glauben auszudrücken. Wir werden angehalten, dass jeder von uns ein persönliches Zeugnis braucht. Missionare, Apostel, eigentlich jedes Mitglied soll als Zeuge Jesu Christi auftreten. Und es gibt auch in der Organisation der Kirche, dass zwei Zeugen bei verschiedenen heiligen Handlungen anwesend sein sollen. Zum Beispiel bei der Taufe und bei Siegelungen. Genau wie in dem Beispiel jetzt, in diesem weltlichen Beispiel bei einem Autounfall, bringen Zeugen natürlich auch oder das Einbeziehen von Zeugen auch in die Abläufe der Kirche diese menschliche Fehlbarkeit hinein. Ich fand es interessant, dass trotzdem dem Herrn ja diese Zeugen so wichtig sind. Und dass es zentral ist, gerade für heilige Handlungen. Deswegen gehen wir kurz ein wenig in die Theorie der ganzen Sache rein. Beim Beispiel Taufe. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, speziell zu dem Thema nochmal im Handbuch. Und dort steht in Bezug auf die Taufe, zwei vom präsidierenden Führer zugelassene Zeugen beobachten jede Taufe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß durchgeführt wird. Als Zeuge können getaufte Mitglieder der Kirche auftreten, auch Kinder und Jugendliche. Eine Taufe muss wiederholt werden, wenn der Wortlaut nicht exakt so aufgesagt wird, wie in Lehren Bündnisse 2073 vorgegeben. Sie muss auch wiederholt werden, wenn der Täufling, seine Haare oder seine Kleidung nicht vollständig untergetaucht waren. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten, falscher Wortlaut oder dass irgendwie nicht alles unter Wasser war. Und die Zeugen stehen da nicht nur zur Dekoration, sondern die sollen auch wirklich das bezeugen, dass es ordnungsgemäß abgelaufen ist. Meine Jüngste wurde im letzten Jahr getauft und ihre Taufe musste wiederholt werden. Also es ist direkt aufgefallen, sie wurde zweimal untergetaucht, weil mein Mann das Wort und an einer Stelle vergessen hatte. Jetzt kann man sich fragen, was verändert dieses Wort? Das Wort und. Ändert ein Wort im Ablauf etwas an dem Glauben des Täuflings? Der Vollmacht des Täufers oder der Liebe Jesu Christi zu diesem hin? Natürlich nicht, aber trotzdem ist es dem Herrn wichtig. Genauso wird die Wichtigkeit von Zeugen dadurch bestätigt, dass sie auch die Vollmacht haben, später diese heilige Handlung zu bezeugen. Das war mir zum Beispiel neu. Es kann vorkommen, dass aus verschiedenen Gründen eine Taufe nicht mehr nachverfolgt werden kann. Der Mitgliedsschein kann verloren sein, es wurde falsch oder gar nicht eingetragen in die Unterlagen der Kirche oder es gibt irgendeinen Fehler, dass das nicht gefunden werden kann oder es nicht mehr vorhanden ist. Und dazu steht auch im Handbuch, zu Berichtführungszwecken wird eine heilige Handlung als ungültig angesehen, wenn das Jahr, in dem sie vollzogen wurde, auf dem Mitgliedsschein fehlt zum Beispiel oder nicht stimmt. Außerdem ist eine Taufe ungültig, wenn kein Mitgliedsschein angelegt wurde. Also die Taufe kann ordnungsgemäß stattgefunden haben, aber anschließend wurde kein Mitgliedsschein angelegt. Ist die Bescheinigung nicht aufzufinden, kann die heilige Handlung aber durch die Aussage von zwei Zeugen für gültig erklärt werden. Diese Zeugen sind also auch später in der Lage, diese Handlung, wie es hier heißt, für gültig zu erklären oder zu ratifizieren. Und erst wenn keine Bescheinigung oder keine Zeugen zu finden sind, muss die heilige Handlung erneut vollzogen werden. Obwohl man vielleicht derjenige sagt, ja, es ist aber so gewesen. Also es muss diese zwei Möglichkeiten geben, das nachzuvollziehen. Sonst müsste die komplette heilige Handlung erneuert werden. Und auch alle weiteren heiligen Handlungen, die anschließend gegeben wurden, weil die Taufe dann nicht gültig gewesen wäre. Es gibt nur noch ein Hintertürchen, man könnte auch eine Anfrage an die erste Präsidentschaft schicken, die das dann nachträglich ratifiziert. Aber ich fand es schon interessant, wie viel Gewicht das Ganze hat.
Wir hatten jetzt letztes Jahr im Herbst eine Taufe von einem PV-Kind, der gerade mit seiner Familie noch nicht lange hier in Deutschland ist. Und es war so, dass der Vater eine ganze Weile hier schon gearbeitet hat und die Mutter noch mit den Kindern in ihrem Heimatland war. Familie schon lange in der Kirche und so weiter, also die älteren Kinder auch alle dort getauft und so. Und er war schon 9 und es stand online, dass er schon getauft worden war. Und auch der Vater sagt, ja, ich bin damals zurückgereist und habe meinen Sohn getauft. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass er ich weiß nicht, ob es nur ein paar Tage war oder ein paar Wochen oder so, aber eine kurze Zeit zu früh getauft wurde.
Ja.
Und man könnte sagen, ach, die paar Tage oder Wochen, was macht das aus in einem Menschenleben? Das macht doch keinen Unterschied. Es war doch quasi 8. Aber es ist auch wieder eine Bestätigung dafür, wie wichtig es dem Herrn ist, dass es wirklich so passiert, wie er es gesagt hat. Also wir haben dann die gesamte Taufe nochmal wiederholt. Und es war ein schönes Erlebnis für alle. Aber also sehr interessant, dass das dann eben, dass es ihm einfach so wichtig ist, dass genau. dann alles nochmal wiederholt werden muss, sozusagen.
Ja, richtig. Diese Art Fall wird auch erwähnt im Handbuch. Oder wenn die falsche Reihenfolge von heiligen Handlungen vollzogen wurde. Zum Beispiel im Tempel jemand sein Endowment bekommt, ein Bruder, bevor er das melchisedekische Priestertum bekommen hat. Oder stellvertretend erst das Endowment empfangen wurde, bevor derjenige das Priestertum im Tempel erhalten hat. Also es geht um solche Dinge. Warum ist dem Herrn das wichtig, könnte man sich fragen. Ist Liebe, Glaube, ist das nicht ausreichend oder zumindest wichtiger als diese Ordnung und, wie wir es auch nennen könnten, diese Bürokratie? Ne? Also, das finde ich schon sehr interessant. Und so bin ich auf mein Thema gekommen, das ich heute besprechen möchte, final eigentlich. Nämlich das Thema Ordnung. Dem Herrn ist Ordnung wichtig. Ordnung, Vollmacht, Zuständigkeiten. Das sind Begriffe, die sehr, wie gesagt, bürokratisch klingen können, die uns in der Kirche begegnen und wo man vielleicht das ein oder andere Mal das Gefühl hat, dass in bestimmten Situationen diese Ordnung und diese Bürokratie im Weg des Evangeliums stehen, weil das zu Unstimmigkeiten, Unsicherheiten auch führen kann. Ja, genau. In leitenden Positionen, in Gemeinde oder Pfahl, wird man auch dazu angehalten, sich an das Handbuch zu halten, was natürlich auch etwas trocken ist, wenn man darin liest, von Passage zu Passage. Es gibt dort viele Anweisungen und Richtlinien zu relativ detaillierten Fragen und Anliegen, wie damit umgegangen wird. Da taucht vielleicht auch in uns die Frage auf, zu sagen, okay, natürlich, Ordnung, schön und gut, aber was ist mit Inspiration? Wir sollen uns doch auch vom Geist leiten lassen und haben die Vollmacht bekommen, innerhalb unserer Berufungen persönliche Offenbarung zu empfangen und danach handeln zu können. Ich glaube, dass dieses Denken oder dieser Wunsch, diese Verwirrung kommt halt auch viel dadurch, dass wir in der Welt, in der wir heute leben, eher so den vorherrschenden Trend haben, die Grenzen immer mehr aufzuweichen. Wir haben da auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, dass der Satan dann natürlich auch Interesse daran hat. Immer mehr Rahmen werden gesprengt und diejenigen, die aber an Rahmen und Ordnung und Pflicht festhalten und dass es richtig und falsch gibt, werden schnell als engstirnig oder intolerant angegriffen oder abgestempelt. Und die Menschen verurteilen dieses Denken nicht immer allein aus Rebellion, ich will tun, was ich will, sondern die Argumente sind Liebe, Akzeptanz, Toleranz, Verständnis, Geduld miteinander. Ne? Warum müssen wir alles so genau nehmen, wir stehen uns nur gegenseitig im Weg.
Ja.
Ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren war ich PV-Leiterin bei uns in der Gemeinde. Und zu dieser Zeit gab es immer wieder Neuerungen und Hinzufügungen für das neue Handbuch, Übersetzungen dazu. Und zu der Zeit kam gerade auf, dass es diese Schulung gibt für alle, die mit Kindern in der Kirche arbeiten. Diese Schutz vor Missbrauch Schulung, die ja regelmäßig durchgeführt werden muss. Außerdem kam die Regelung neu, zusätzlich dazu, dass 2 Erwachsene immer anwesend sind. Es müssen mittlerweile entweder 2 Männer sein, 2 Frauen oder ein Ehepaar. So, ich bin in einer sehr kleinen Gemeinde und wir haben sowieso immer Probleme, das Personal überall hinzuschicken, wo es gebraucht wird.
Ja, das kenne ich.
Und es ist ein bisschen schwierig in einer kleinen Gemeinde mit jetzt nicht unglaublich vielen Kindern, da genug Leute aber zu kriegen, um die PV aufzuführen. Ich glaube, viele kennen das, die in der PV tätig sind. Aileen ist es jetzt gerade aktuell Und es ist nicht immer einfach. Und ich saß eines Tages im Gemeinderat und wir sprachen genau über dieses Problem, dass ich bestimmte Klassen so nicht mehr weiterführen kann, wenn ich nicht mehr Leute habe. Teil des Gemeinderats war auch ein Vater von einem Kind und dieses Kind hatte eine Klasse, in der es alleine sein würde. Und der sagte, es ist okay, mir ist das egal, ich vertraue euch, ihr könnt auch das anders handhaben. Und ich wollte unbedingt am Handbuch festhalten und wurde da auch sehr als nicht böswillig irgendwie behandelt, aber das kam, glaube ich, schon ein bisschen stur rüber von mir. Wenn schon der Vater sagt, es ist okay, wenn ihr das anders macht und ich mich trotzdem noch ans Handbuch halten möchte. Das nur als Beispiel. Es gibt natürlich Situationen, in denen die Gründe offensichtlicher sind, warum es so gehandhabt wird, so wie hier. Ne? Es ist Schutz vor Missbrauch, Schutz für die Kinder. Aber manchmal gibt es auch Situationen mit Richtlinien in der Kirche, die von uns sehr viel Vertrauen in die Struktur und in die Organisation und die göttlich geführte Organisation der Kirche von uns verlangen. Aber warum ist dem Herrn diese Ordnung so wichtig? Und mir ist da eine Ansprache in den Sinn gekommen, die jetzt zuerst in der letzten Generalkonferenz im Oktober 2024 von Dale G. Renland gegeben wurde. Er sprach darüber, über die Dynamik oder das Zusammenspiel von Kirche und Evangelium. Und er verglich dieses Zusammenspiel, wie wichtig das Miteinander hier ist, mit der Erfindung von Dynamit. Und er sagte hier, ohne einen Stabilisator war Nitroglycerin, also der Sprengstoff, einfach zu gefährlich und daher nicht kommerziell verwertbar. Für sich genommen war Kieselgur von geringem Wert. Da Dynamit aber eine Kombination beider dieser Bestandteile war, führte es einen Wandel herbei und war kostbar. Also das Kieselgur, erklärt er vorher noch, stabilisierte den Zustand des Nitroglycerins, sodass es nicht in jeder Situation direkt hochging und so nutzbar und auch transportfähig wurde. Dann sagt er weiter, entsprechend bringt die Kombination aus dem Evangelium Jesu Christi und der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, machtvollen Nutzen mit sich, der einen Wandel bewirken kann. Das Evangelium ist vollkommen, aber eine von Gott damit beauftragte Kirche muss es verkünden, seine Reinheit bewahren und mit der Macht und Vollmacht des Erretters seine heiligen Handlungen vollziehen. Es ist nichts Neues, dass die Lehren des Evangeliums und das göttliche Prinzip der Ordnung zusammengehören und dass sie untrennbar sind. Wir finden das in vielen Schriftstellen, natürlich in neuzeitlichen. In Lehren Bündnisse 132, Vers 8 sagt der Herr, siehe, mein Haus ist ein Haus der Ordnung und nicht ein Haus der Verwirrung. Oder in Lehren Bündnisse 88, 119 sagt er, auch sehr bekannt, organisiert euch, bereitet alles vor, was nötig ist und errichtet ein Haus. Und er zählt die verschiedenen Zwecke auf und am Ende sagt er, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Aber auch schon im Neuen Testament, im Korinther, lesen wir in Kapitel 14, Vers 40, achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Und noch viel früher geht es schon los. Wenn wir uns überlegen, wie der Rat im Himmel abgelaufen ist, da gab es auch eine Ordnung und Richtlinien. Und als die übertreten wurden, musste ein großer Teil mit dem Satan hinausgehen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Wir finden Ordnung auch zu Beginn dieser Welt, nämlich im Schöpfungsbericht. Schon in Struktur und Aufbau, also dieses Prinzip mit den sieben Tagen, dass es Tag und Nacht gibt, dass das auch von den Begriffen her immer wiederholt wird, da kommt das Prinzip der Ordnung schon sehr gut durch. Aber die Bibel beginnt schon mit folgenden Versen. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut. Hier wird die Erde als wüst und wirr beschrieben und mit Finsternis wird das gleichgesetzt. Also diese Unordnung ist nichts, was der Herr möchte und was uns etwas bringt. Dann spricht Gott, es soll Licht werden und damit kam, ja, als Symbol für Jesus Christus, für Leben und Wahrheit, damit kam die Ordnung und so, wie Gott es möchte. Ich habe einen Artikel gefunden auf einer christlichen Homepage, nicht von unserer Kirche. Also es geht um Ordnung und auch darum, warum Gott das gut findet und warum wir das brauchen. Und hier wird zitiert der 1. Korinther 14, Vers 33. Wir lesen da, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und anschließend sagt der Autor dann, das Gegenteil von Ordnung ist Unordnung. Im 1. Korinther 14, Vers 33 fällt bei genauem Lesen aber auf, dass dort die Unordnung nicht mit der Ordnung gegenübergestellt wird, sondern mit dem Frieden. Dadurch werden Ordnung und Frieden unmittelbar miteinander verknüpft. Das fand ich ganz interessant, dass der Herr hier sagt, dass mit der Ordnung kommt der Frieden.
Ich finde, das merkt man unheimlich alleine in solchen, ja, trivial scheinenden Dingen, wie zum Beispiel, wie aufgeräumt das Zimmer ist, in dem wir uns gerade befinden.
Mhm.
Oder wie strukturiert der Tag ist. Ich merke das sofort. Wir sind ja lange am Renovieren gewesen und sind jetzt eben dabei, alles, was noch auf dem Dachboden ist oder im Keller oder bei unseren Eltern oder sonst irgendwo gelagert wurde, rauszuholen und zu verteilen, auszusortieren und so weiter. Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es hier immer wieder zuweilen recht unordentlich ist. Wir haben ein kleines Haus, nicht viel Platz, um Sachen zu lagern. Mhm. Also wir müssen dann Sachen zwischenlagern. Also wir haben nicht einen Raum, wo wir einfach alles reinstecken können oder so, sondern
ja.
Es liegt dann in den Räumen, wo wir wirklich tagtäglich sind, einfach an der Seite, auf dem Boden, auf irgendeinem Schrank oder so drauf. Ich reagiere da sehr extrem drauf und dadurch kriegt meine ganze Familie das mit. Muss ich zu meiner Schande gestehen, ich versuche wirklich daran zu arbeiten. Oder ich stehe morgens auf und komme in eine Küche, die wir gestern, wir waren müde und sind einfach dann so ins Bett gegangen und direkt ist meine Laune 10-mal schlechter, als wenn ich an einem Morgen aufstehe und in eine saubere, aufgeräumte Küche kommen. Es muss keine perfekte Küche sein, das muss nicht meine Traumküche sein, aber Ordnung und Sauberkeit, also wirklich dieser innere Frieden, hängt allein, also schon damit zusammen. Oder genau das Gleiche, wie gesagt, wenn der Tag, wenn ich aufstehe, man kennt das so ein bisschen vielleicht, wenn man Urlaub hat oder wer schon lange keinen Urlaub mehr hatte, noch aus der Schulzeit, so wenn man Ferien hatte und irgendwann in den Sommerferien, am Ende der Sommerferien dachte man so, okay, jetzt ist es auch mal gut, so mit mit in den Tag hineinleben, mit irgendwie lange schlafen, lange wach bleiben und nicht so wirklich wissen, was man machen soll und dann so spontan sein, aber irgendwie so sich so sapschig fühlen, weil man einfach irgendwie keinen Rhythmus hat, keine Struktur hat und man sehnt sich wieder danach. Man bereut es dann, dass man sich danach gesehnt hat, direkt einen Tag, wenn man wieder Schule hatte.
Ja.
Aber man sehnt sich danach nach dieser Struktur und nach diesem Ablauf. Ne, so und so läuft's, dann das und dann das und dann das. Das ist wirklich so ein Bedürfnis, ich würde sagen, wahrscheinlich von uns allen Menschen, weil wir sind letztendlich die Kinder eines ordnungsliebenden Gottes.
Ja, richtig.
Bei dem auch nichts durcheinander ist. Also bei ihm ist wirklich alles perfekt geordnet. Und deshalb ist kein Wunder, dass wir das so innern in uns haben und dahin streben, dass unser Leben wirklich in Ordnung halt geschieht und abläuft.
Ja, und ich glaube, das ist so die, oder ein Punkt, der das Erwachsensein so schwer macht, wenn man daran, an den Punkt kommt, an dem man die Ordnung selbst auch bis zum gewissen Punkt herstellen muss in seinem Leben. Die nicht mehr vorgelebt oder vorgegeben wird. Ne? Das kann das anstrengend sein, aber es gibt einem natürlich viel Struktur. Und das ist ganz richtig. Der Herr liebt Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ich möchte ganz gerne, um zu verdeutlichen, warum das so ist und was uns das gibt, diese Ansprache von Elder Renlund ein bisschen durchgehen, denn da steckt unglaublich viel drin. Und er sagt an einer Stelle, die Kirche des Herrn war weder ein Ort noch ein Gebäude und ist es auch heute nicht. Ne? Also meine Kinder haben da manchmal so ein bisschen das Problem, wenn ich von der Kirche spreche, musste ich eine Zeit lang immer sagen, ja, okay, ich meine jetzt nicht das Haus, ne? Weil dann sind wir zu Verwandten gefahren, die auch oder Mitglieder der Kirche sind und dann haben wir gesagt, wir gehen dann heute da in die Kirche oder die gehen heute da in die Kirche und sagen, ist das dieselbe Kirche? Also ich muss das immer ein bisschen erklären, weil man diesen Begriff einfach so benutzt. Aber es geht nicht um das Gebäude. Und er sagt weiter, die Kirche besteht einfach aus gewöhnlichen Menschen, Jüngern Jesu Christi, gesammelt und organisiert im Rahmen einer von Gott festgelegten Struktur, die dem Herrn hilft, seine Absichten zu verwirklichen. Also hier ist der erste Punkt drin. Er sagt, Ordnung ist eine Struktur, um die Absichten des Herrn verwirklichen zu können. Also es ist eine sozusagen eine effektive Verwaltung. Es gibt eine klare Struktur und eine Ordnung, die ermöglichen, dass alles effektiv so effektiv wie möglich, wie es Menschen möglich ist, wir sind nun mal fehlbar, aber stattfinden kann, organisiert ist, dass es verschiedene Ämter, Programme, Aktivitäten gibt. Und dies hilft, auf die Bedürfnisse der verschiedenen Mitglieder besser eingehen zu können und auch die allgemeine Mission der Kirche, die Errettung der Menschen, überall zu unterstützen. Weiter sagt er, die Kirche ist ein Werkzeug, durch das wir uns mit der zentralen Rolle Jesu Christi im Plan des himmlischen Vaters vertraut machen. Die Kirche bietet die Vollmacht, auf deren Grundlage die Menschen an heiligen Handlungen teilnehmen und dauerhafte Bündnisse mit Gott schließen können. Wenn wir diese Bündnisse halten, kommen wir Gott näher, erhalten Zugang zu seiner Macht und wandeln uns in den Menschen, der nach Gottes Plan aus uns werden soll. Also hier sagt er, diese Ordnung, diese Struktur ist eine Hilfe, um zu lernen, Gott näher zu kommen und Errettung zu finden. Also wir haben hier Richtlinien, aber auch eine Gemeinschaft, in der wir zusammenarbeiten können. Wenn jeder seine eigene Rolle, seine Verantwortung kennt, dann können wir besser zusammenarbeiten als Mitglieder. Wir können besser wissen, was wir lernen müssen, und wir können auch einander unterstützen, darin Fortschritt zu machen und zur Errettung uns selbst und auch unsere Mitmenschen zu bringen.
Ich muss gerade die ganze Zeit noch darüber nachdenken, was du eben kurz gesagt hast, wie unheimlich anstrengend das sein kann, das selbst herstellen zu müssen, diese Ordnung. Und wie viel anstrengender es noch ist, also erstens überhaupt für sich selbst verantwortlich zu sein.
Ja.
Und dass, wenn man dann irgendwann erwachsen ist, also so wirklich erwachsen, dass man sich und auch nicht mehr die Uni hat oder so, oder ich meine, irgendwann kommt dann ein Job, aber wir sind zu Hause mit den Kindern, da eine Ordnung zu schaffen. Also irgendwann kommt dieser Punkt, wo man eigentlich es vermisst, Eltern zu haben, die einem sagen, so, jetzt ist Zeit, mach, keine Ahnung, leg das Buch weg oder du kannst morgen noch den Podcast weiter vorbereiten oder was auch immer.
Ja.
Du gehst jetzt ins Bett oder dann vor dem Bett stehen und sagen, so, jetzt wird aufgestanden und du musst dich nicht selber dazu motivieren. Also es ist schon schwierig genug, und noch schwieriger wird es, wenn man dann Kinder hat, die dann sich da auch dagegen wehren. Und du weißt eigentlich, wie wichtig Ordnung ist für die Kinder und wie wichtig ein guter Schlafrhythmus ist für die Kinder und überhaupt ein Tagesrhythmus und so weiter. Aber jedes Mal, egal was es ist, egal, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, den Brokkoli oder die Paprika oder sonst was essen.
Alles
oder
ist Kampf, ja.
Alles ist ein Kampf und zeitig ins Bett gehen und so weiter. Also diese Rhythmen und diese Dinge, die gut sind für die, dagegen kämpfen die. Und ich muss daran denken, wie oft es einfach bei uns so ist mit dem Vater im Himmel. Und muss an das denken, was Elder Holland gesagt hat, wie unheimlich frustrierend das für den Herrn sein muss, mit uns Menschen arbeiten zu müssen.
Ja, das stimmt.
Mit uns unvollkommenen Menschen, weil er halt nichts anderes hat. Und wir beschweren uns ständig. Und gerade wenn es diese Bürokratie ist in der Kirche, ich weiß noch, dass ich, als ich Seminar angefangen habe, war die Schnittstelle am 1.1. Also alle, die bis zum 1.1.14 werden würden, durften im Sommer anfangen. Und ich habe am 3. Januar Geburtstag.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe mich aufgeregt darüber, dass ich nicht anfangen durfte. Also erstens, ich hätte unheimlich gerne angefangen. Zweitens war mir bewusst, dass mein 4. Seminarjahr mein Abiturjahr sein würde. Und damals war noch nicht mit online besonders viel, sondern das Höchste, was es mal gab, ist, dass man sich telefonisch dazuschalten konnte, aber auch nur in Ausnahmefällen. Also da hätte ich mich nicht einfach morgens hinsetzen können. Aber mir war eben klar, dass ich dann damit beschäftigt sein würde, mein Abi zu schreiben, dass ich auch am Ende des Jahres damit beschäftigt sein würde, eine Uni zu finden oder in eine andere Stadt zu ziehen und so weiter. Also mir war klar, dass die letzte Hälfte sehr schwierig werden würde. Und so war es dann letztendlich auch. Aber trotzdem war es richtig, sich daran festzuhalten. Weil irgendwo müssen die Grenzen gesetzt werden.
Ja, es ist genau wie du sagst, es geht nicht um diese paar Tage, die du älter oder jünger bist. Das ist nicht wichtig. Es ist auch eigentlich nicht wichtig, ob mein Mann bei der Taufe unserer Jüngsten und gesagt hat oder halt nicht.
Ja.
Aber die Grenze muss irgendwo sein. Und der himmlische Vater ist jemand, der mit klaren Grenzen und klaren Ansagen arbeitet. Und auch wenn es für uns im Detail vielleicht nicht einen Unterschied macht, sind wir doch in der Lage zu sagen, der Herr ist verlässlich und hier ist der Rahmen für das, was ich tue, und darüber hinaus gehe ich nicht. Und ich kann nicht verhandeln, es gibt nicht für jeden irgendwie eine andere Sache, es gibt keine Verwirrung, so wie der Satan das möchte, wie wir letzte Woche besprochen haben. Er macht ganz klar, was er möchte, was er verlangt, was wichtig ist. Und die Geheimnisse Gottes legt er uns offen und verheimlicht nichts und macht keine Heimlichkeiten. Er ist klar und sicher für uns. Und du hast über diese Schwierigkeit nochmal gesprochen, ne? Dass wir nicht nur unsere Kinder, sondern auch als Erwachsene uns noch selbst miterziehen müssen im Grunde.
Ja.
Und ich musste daran denken, wie Joseph Smith einmal diese Aufgabe als Prophet oder des Evangeliums formuliert hat, als er etwa sagte, dass er den Mitgliedern die Grundsätze lehrt und dass sie sich dann selbst regieren müssen. Und das ist das Prinzip. Mhm. Es gibt klare Grundsätze, klare Lehren und daran können wir festhalten. Und darin, in diesem Rahmen, müssen wir uns doch irgendwo selbst regieren. Ich musste auch daran denken, an ein Reel, das ich zuletzt bei Instagram gesehen habe, wo es darum ging, derjenige schrieb, dass das, was als Kind Bestrafungen für ihn waren, so wie früh ins Bett gehen, ja. Zu Hause bleiben, gesund essen, all diese Dinge, dass das heute seine Ziele als Erwachsener sind. Ja. Und wie sich das manchmal verschiebt. Ja, so ist es, ne?
Ja.
Und darum geht es auch dem Herrn. Hier ist ein weiteres Zitat von Elder Renlund, was dazu sehr gut passt. Er sagte, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ermöglicht den Zugang zur Macht Gottes. Er hat für unsere Sünden gelitten und möchte uns die Strafe erlassen, die wir andernfalls verdient hätten. Er möchte, dass wir heilig und in ihm vollkommen werden. Zu Gottes mit einem Bund einhergehenden Macht und Liebe erhält man Zugang durch seine Kirche. Die Kombination aus dem Evangelium des Erretters und der Kirche wandelt unser Leben. Also hier wird beschrieben, dass diese Ordnung ein Werkzeug ist, um dem Menschen Macht zu geben und ihn nach und nach zu einem Gott zu machen. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Und das unterscheidet auch uns von anderen Kirchen und macht eigentlich deutlich, warum vielleicht gerade in unserer Kirche die Ordnung so wichtig ist und so unverrückbar, denn es geht um etwas. Es geht nicht nur darum, ein netter, guter Mensch zu sein. Es geht um ewige, celestiale Gesetze, die wir lernen müssen, anzunehmen und diesen zu entsprechen, weil wir jemand werden sollen. Wir werden vorbereitet auf unsere Aufgabe nach diesem Leben. Wir sind hier, weil wir ein Gott werden sollen, weil das ein Schritt ist. Und die Ordnung und die Strukturen der Kirche helfen uns als uns Mitgliedern, Prinzipien zu lernen und sie auszuprobieren, zu leben, die uns halt auf dieses ewige Leben nach celestialen Gesetzen vorbereiten.
Die Sache ist auch, was man oft denkt, ist, dass, wenn man an Ordnung oder an das celestiale Reich denkt, dass es eben Gott ist, der sich das alles ausdenkt und so funktioniert es. Aber es sind Naturgesetze. Also es sind Gesetze, die gelten, ob Gott das will, sag ich mal, oder nicht. Und auch er muss sich an sie halten, denn wir wissen, wenn er das nicht tun würde, die Möglichkeit besteht, und natürlich hat auch er die Entscheidungsfreiheit, würde er aufhören, Gott zu sein.
Ja.
Also es ist nicht einfach nur eine willkürliche Diktatur von einem Mann, der im Himmel sitzt und sich ausdenkt, darauf habe ich Lust, das ist gut, darauf habe ich nicht Lust, das ist schlecht, sondern es ist wie ein kleiner Kosmos, der halt nur funktioniert, so wie die Erde und die Natur nur funktioniert, wenn alles richtig in seinem Rahmen läuft. Mhm. Wenn wir weit genug weg sind, aber auch nah genug dran sind an der Sonne. Wenn wir, ne, wenn die Erde sich um die Sonne richtig dreht, im richtigen Zeitrahmen, wenn wir genug Nacht und Tag haben und so weiter, wenn die richtige Temperatur ist. Also all diese unheimlich vielen Gesetze, die funktionieren müssen, damit wir hier leben können, so ähnlich schätze ich, ich war noch nie, also ich war schon mal da, aber ich kann mich nicht erinnern. Es ist auch im celestialen Reich und in allen Reichen, dass es eben diese Gesetze gibt, an die wir uns halten müssen. Denn wie wir auch in Lehre und Bündnisse 88 lesen können, in Vers 22, wer nicht imstande ist, sich an das Gesetz eines celestialen Reiches zu halten, der kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. Zu lernen, das zu befolgen, macht uns bereit, dort zu leben.
Ja, genau, umso wichtiger finde ich auch, ist es für uns, dass wir ein Zeugnis davon erlangen, dass die Organisation der Kirche gottgeführt ist und nicht, dass hier auch irgendwie ein paar alte weiße Männer sitzen und sich was ausdenken. Ne? Ja. Also, dass nicht nur das Evangelium von Christus kommt, sondern auch die Kirche und die Organisation darum. Dass beides direkt vom Herrn ist und geführt wird. Ne? Wir sehen auch in der Schöpfung, nicht in der Schöpfungsgeschichte nur, sondern auch, wie die Erde funktioniert, was zum Beispiel auch unsere Handlungen mit dem Klima machen und aus den Fugen werfen, dass diese Erde und alles, was der Herr geschaffen hat, immer in Ordnung und organisiert funktioniert.
Ja.
Also wenn man, ich habe das schon mal gesagt, aber man muss sich mal Dokumentationen dazu anschauen, wie die ganze Erde als Organismus zusammenarbeitet, von der einen Seite bis zur anderen. Es ist unglaublich, was das für ein Kreislauf ist. Und
One Strange Rock können wir da empfehlen.
Genau, das ist der Film dafür, der das klar macht einfach, wie perfekt das zusammenpasst und ineinander spielt und was man da kaputt machen kann. Ne?
Ja.
So, und als einen sehr wichtigen Punkt und hier meinen letzten Punkt, den ich aufzeigen will. Hier sagt Elder Renlund, ohne die Kirche des Herrn hatte die Menschheit gleichermaßen nur ein schwankendes Verständnis seines Evangeliums. Ein Verständnis, das für Abweichungen von der Lehre anfällig war und dem Einfluss verschiedener Religionen, Kulturen und Philosophien unterlag. Wir kennen das aus der Zeit des Abfalls, ne, oder was es an einer Vielfalt schon gab, als Joseph Smith die Kirche wiederhergestellt hat. Also die Interpretationsmöglichkeiten, wenn nur das Evangelium vorherrscht, ohne die Organisation in den Rahmen der Kirche, sind so groß, dass das wirklich fehleranfällig ist. Und er sagt weiter, zwar wurde das Evangelium am Anfang in seiner Reinheit offenbart, seine Auslegung und seine Anwendung nahmen mit der Zeit jedoch eine Form der Gottesfurcht an, der es an Macht fehlte, da der entsprechende, von Gott mit Vollmacht versehene Rahmen fehlte. Also, diese Ordnung ist ein Rahmen, um die Reinheit der Lehre zu bewahren. Es gibt ein System, das Rechenschaftspflicht fordert. Es gibt klare Richtlinien und Strukturen, damit Mitglieder und Führer besser zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie etwas falsch machen und korrigiert werden können oder umkehren können oder dass überhaupt erstmal jemand weiß, weil wir ja auch alle Laien sind. Wir sind eine laiengeführte Kirche und brauchen natürlich Rahmen, die uns gegeben werden, in denen wir arbeiten können. Ständig wechseln Berufungen. Es ist ja nicht so, dass du immer eine Sache hast und dafür 3 Jahre ausgebildet wurdest. Also hier sehen wir, dass es viele Punkte gibt, die uns helfen zu verstehen, warum Ordnung wichtig ist. Dass Ordnung nichts ist, was ausgedacht wurde, um irgendwelche Menschen unter Kontrolle zu halten. Oder dass Ordnung und die Kirche als Organisation auch nichts ist, was das Evangelium bremst, sondern dass sie sich ergänzen und dass sie eine Sicherheit bekommen, so wie in dem Vergleich von Elder Renlund, Kieselgur und Nitroglycerin zusammen als Dynamit erst diese wertvolle Wirkung haben konnten und diese Sprengkraft, diese Macht nutzbar machen konnten. Und ich möchte mit einem weiteren Zitat enden von Elder Renlund. Er sagt, ohne seine Kirche gibt es keine Vollmacht, kein Verkünden offenbarter Wahrheit in seinem Namen, keine heiligen Handlungen oder Bündnisse, kein Kundtun der Macht des Göttlichen, keine Wandlung in den Menschen, der wir nach Gottes Willen werden sollen. Ohne die Kirche ist Gottes Plan für seine Kinder zunichte gemacht. Die Kirche in dieser Evangeliumszeit ist ein wesentlicher Bestandteil seines Plans.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.